Hoffnungslosigkeit, Zukunftsangst, tiefe Betrübnis, Verzweiflung, Traurigkeit, Unverständnis. Lauter solche Worte schwingen schon in den ersten paar Versen im Buch Ruth mit. Wir sind letzte Woche eingestiegen in diese Predigtreihe über das Buch Ruth unter diesem Thema eine Geschichte der Güte Gottes. Und diese Worte von Hoffnungslosigkeit und Angst und Unverständnis sind Worte, die sehr gut wahrscheinlich den Gemütszustand von Noomi beschreiben, einer Frau, die ihren Mann und später ihre beiden Söhne entlassen musste, die verstorben sind. Und für sie war es eine harte Zeit. Aber nicht nur für sie trifft das zu, sondern auch für ihre beiden Töchter, für Ruth und für Orpah, die ihre beiden geliebten Ehemänner verloren haben. Und nun stehen diese drei Frauen vor einer schwierigen Lebenssituation. Und die große Frage ist, was soll jetzt werden? Und vor allem ist die große Frage, wie sollen wir umgehen mit diesem Rückschlag, der in unserem Leben stattgefunden hat? Gibt es Zuversicht? Gibt es Hoffnung? Wie wird es weitergehen? Das ist unser Thema heute Morgen, der Umgang mit Rückschlägen. Michael hat das eben schon angedeutet. Da sind diese drei Frauen, die diesen herben Rückschlag erlebt haben und die auf einmal auf sich gestellt sind und die herausgefordert sind, damit umzugehen. Und die Frage ist jetzt, wie werden sie umgehen mit diesen dunkelsten Momenten in ihrem Leben, mit diesen schweren Stunden, wie geht es weiter? Wir wollen dazu hineinschauen in unseren Predigttext von heute Morgen aus Ruth 1, die Verse 6 bis 22 und schauen, wie das weitergeht. Ich lese ab Vers 6 in Kapitel 1 im Buch Ruth. Und sie, das ist Noomi, machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. So zog sie weit weg von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Als sie nun des Weges zogen, um in das Land Juda zurückzukehren, sagte Noomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht, kehrt um, jede in das Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Gnade, so wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sagten zu ihr: Nein, sondern wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Doch Noomi sagte: Kehrt nur um, meine Töchter. Wozu wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne in meinem Leib, dass sie eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, geht. Ich bin ja zu alt, um eines Mannes Frau zu werden. Und selbst wenn ich spreche, ich habe noch Hoffnung, wenn ich gar diese Nacht eines Mannes Frau werden würde und sogar Söhne gebären sollte, wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch deshalb abgeschlossen halten, ohne eines Mannes Frau zu werden? Nicht doch, meine Töchter. Denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch. Ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpah küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber hängte sich an sie. Da sagte sie: Siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth sagte: Dringe nicht in mich, dich zu verlassen und von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben. Und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass Ruth fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Und die Frauen sagten: Ist das Noomi? Sie aber sagte zu ihnen: Nennt mich nicht Noomi, nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Noomi, da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses getan hat? So kehrte Noomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kam nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Zwei Frauen sehen wir heute Morgen in diesem Text, die wir ein bisschen näher unter die Lupe nehmen wollen. Eigentlich sehen wir drei Frauen, aber zwei schauen wir uns näher an. Sie beide sind in einer Situation, wo sie einen Rückschlag erlebt haben Und beide sind aber ganz unterschiedlich damit umgegangen. Die eine ist Naomi und die andere ist Ruth. Und ich glaube, die beiden stehen exemplarisch dafür ganz gut, wie man mit Rückschlägen umgehen kann, welche zwei Möglichkeiten es im Wesentlichen gibt. Zwei Möglichkeiten, die uns heute in unserem Leben immer wieder vor eine Wahl stellen. Die erste Möglichkeit, die wir sehen, sehen wir bei Naomi. Und da wollen wir einen Blick drauf werfen, auf sie als Person. Und ich habe diesen ersten Punkt genannt, die Gefahr der Verbitterung. In unserem Abschnitt heute Morgen, in Vers 6, gibt es gleich einen kleinen Hoffnungsschimmer eigentlich in dieser Geschichte. Für Naomi und für ihre beiden Schwiegertöchter. In Vers 6 heißt es, dass der Herr sein Volk heimgesucht hat, um ihnen Brot zu geben. Das heißt, diese Hungersnot, von der wir letzte Woche gelesen haben, in Vers 1, die ist vorbei und Gott war seinem Volk Israel gnädig. Und interessanterweise wurde dieses Ende der Hungersnot Gott zugeschrieben. Indirekt könnte das ein Verweis darauf sein, dass es gleichzeitig ein Gericht gewesen sein könnte, dass Gott diese Hungersnot im Land überhaupt zugelassen hat. Aber wie dem auch sei, es war klar, dass die Ernte und die Versorgung absolut von Gott abhing. Ja, so war das in dem Denken verankert. Und es war damals mit Sicherheit auch so, dass die Leute viel mehr darauf angewiesen waren, dass Gott Regen schenkt, Ernte schenkt und so weiter. Ganz anders, als es bei uns heute der Fall ist, die wir zumindest in Deutschland einfach in den Supermarkt gehen und zu jeder Zeit eigentlich alles kaufen können, worauf wir gerade Lust haben. Naomi hörte davon in Moab und entschied sich jetzt wieder nach Bethlehem zu gehen, in ihre Heimat zurückzukehren. Und dabei hatte sie ihre zwei Schwiegertöchter im Schlepptau und die drei sind dann zusammen Richtung Juda gezogen, von Moab aus. Und nun kann dieses Verhältnis Schwiegermutter, Schwiegertochter ja schon mal ein bisschen angespannt sein, ein bisschen schwierig sein, habe ich mir sagen lassen. Ja. Also könnte sein, bei denen ist es aber so, dass diese drei Mädels sich, glaube ich, ganz gut verstanden haben an sich. Also zumindest gewinnt man so den Eindruck. Und trotzdem kommt es mitten auf dem Weg zu einer Unterhaltung zwischen Naomi und zwischen ihren beiden Schwiegertöchtern. Wir wissen nicht so genau, wie weit sie schon von Moab entfernt waren, wie weit sie schon gelaufen sind. Aber dann lesen wir in Vers 8 davon, wie Naomi an ihre beiden Töchter herantritt mit den folgenden Worten. Vers 8 sagt sie zu ihnen, geht, kehrt um, jede in das Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Gnade oder Güte, so wie sie ihr den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Und dann gibt sie den beiden noch einen Abschiedskuss und schickt sie mehr oder weniger von sich weg. Und sie sagt im Prinzip, ich schätze es sehr, dass ihr mir gegenüber und meinen Söhnen gegenüber, meiner Familie gegenüber so viel Gutes getan habt. Und ich schätze das sehr und ich wünsche euch, dass Gott euch dafür Gutes tut. Anders ausgedrückt, ich wünsche euch Gottes reichen Segen dafür, würden wir vielleicht sagen heute. Aber es ist besser für euch und eure Zukunft, wenn ihr nicht weiter mit mir geht, sondern wenn ihr einfach wieder zurückgeht in eure Heimat nach Moab und euch dort einen Mann sucht und dort in Zukunft glücklich werdet. Und ein Stück weit ist dieser Gedanke eigentlich sehr gut nachvollziehbar, den Naomi so an sie heranträgt. Und er wirkt auch erstmal recht umsichtig. Wir kommen nachher nochmal darauf zu sprechen. Interessant ist allerdings die Reaktion von diesen beiden Schwiegertöchtern, von Orpa und von Ruth. Weil sie weinten daraufhin und positionieren sich ganz, ganz klar zu diesem Vorschlag von ihrer Schwiegermama Naomi. Vers 10 lesen wir, dass sie sagen, nein, wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Also ein ganz klares Statement von zwei Frauen, die eigentlich, wenn sie so drüber nachdenken, eine rosigere Zukunft in ihrem Herkunftsland haben könnten. Ja, da bestand die Hoffnung auf eine neue Ehe, die Hoffnung auf Nachkommen. Auch hätten sie keine weiteren Verpflichtungen mehr gehabt gegenüber Naomi, ihrer Schwiegermutter. Aber nein, sie entscheiden sich zunächst mal bei Naomi zu bleiben, an ihrer Seite. Und dann startet Naomi einen zweiten Anlauf und sagt fast nochmal das Gleiche in Vers 11. Nochmal legt sie ihn ans Herz und sagt, kehrt nur um, meine Töchter. Und dann offenbart sie etwas mehr davon, was sie eigentlich dazu bewegt, diesen Rat an ihre Töchter zu erteilen. Also diese Variante zu ziehen, zurück nach Moab zu gehen. Zum einen ist das ein menschlich ganz nachvollziehbarer Gedanke, der da lautet, Naomi weiß, sie hat keine Söhne mehr und sie hat auch keine Söhne mehr in Aussicht. Und das bedeutet, dass für ihre Schwiegertöchter, zumindest aus ihrer Linie, keine Söhne mehr hervorgehen können. Damals war es aber so, dass für eine Frau es eine Sicherheit bedeutete und auch Lebensunterhalt und eine Versorgung im Alter, dass sie heiratete und eine Familie hatte. Ja, Dinge wie eine Rentenversicherung und vielleicht wie eine Frauenquotenregelung in der Berufswelt waren damals ja noch nicht so da, wie das heute der Fall ist. Das heißt, sie waren darauf angewiesen, aber allen dreien war eigentlich klar, das wird nichts, dass Naomi noch mal Kinder zur Welt bringen wird, um letztendlich Schwiegersöhne Söhne hervorzubringen, die dann diese beiden Schwiegertöchter heiraten könnten. Menschlich also ein nachvollziehbarer Grund. Aber ich glaube, es ist nicht der einzige Grund, warum Naomi dreimal insgesamt, zweimal gegenüber Orpa und dreimal gegenüber Ruth, ihnen ans Herz legt, dass sie zurück nach Moab kehren sollen. In Vers 13 offenbart Naomi ein Stück weit ihr Herz, wenn es in der zweiten Hälfte von Vers 13 heißt, denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch. Ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen. An dieser Stelle tritt hervor, was Naomi eigentlich in ihrem Herzen empfindet, in Bezug auf diese Rückschläge, die sie erlebt hat. In Bezug auf diesen Verlust ihres Mannes, in Bezug auf den Verlust ihrer beiden Söhne. Und was da hervortritt, was in diesen Worten steckt, ist letztendlich nichts anderes als Bitterkeit oder Verbitterung. Und nun wollen wir auf gar keinen Fall die Notsituation von Naomi kleinreden oder das leichtfertig abtun oder sowas. Und es gäbe definitiv auch einen großen Raum für Trauer in so einer Situation, nach so einem Rückschlag. Aber es gibt einen bedeutenden Unterschied zwischen Trauer und zwischen Bitterkeit. Traurigkeit oder Trauer nimmt die Emotionen und Gefühle ernst und auch wahr. Und es ist so, dass jemand, der traurig ist, ganz ehrlich vor Gott geht und seine Traurigkeit ausbreitet vor Gott. Ja, das hinlegt einfach. Und ganz ehrlich ist vor Gott. Und wir sehen das immer wieder in dem Psalm vor allem, dass David jemand ist, der das getan hat. Der Rückschläge erlebt hat, der Schwierigkeiten erlebt hat und der aber zu Gott gegangen ist, ins Gebet vor Gott und ganz ehrlich seine Nöte dort ausgebreitet hat. Psalm 77 lohnt sich zum Beispiel in der Hinsicht, sich mal anzuschauen, auch gerade für Leute, die in schweren Situationen stecken. Aber David bleibt nicht da stehen, dass er nur Gott sein Leid klagt, sondern es wendet sich immer wieder das Blatt. Und ich habe euch mal exemplarisch einen kurzen Psalm mitgebracht, wo man das ganz gut sieht. Und zwar in dem Psalm 13. Da ist es so, dass er am Anfang zum Himmel schreit mit folgenden Worten. Psalm 13, Vers 2 und 3. Bis wann, Herr, willst du für immer mich vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Ganz ehrlich und unverblümt klagt David an dieser Stelle Gott sein Leid. Und das Interessante zu sehen in diesem Psalm ist, dass er da aber nicht stehen bleibt, sondern am Ende von diesem Psalm kommt es zu einer großen Wendung. Und das Ende von diesem Psalm in Vers 6 ist nur ein kurzer Psalm. Da heißt es dann, ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll jauchzen über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Ich habe auf deine Gnade vertraut. Am Ende von dieser Trauer steht trotz allem Unverständnis, trotz aller Überforderung, die auf ihn einstimmt, trotzdem die klare Entscheidung zu sagen, ich vertraue auf dich, Gott, und auf deine Gnade. Selbst wenn ich noch nicht weiß, wie das alles weitergehen wird, wie das ausgehen wird. Das ist die Traurigkeit, die Bibel uns so zeigt, wo wir vor unseren liebenden Vater im Himmel kommen dürfen und ganz ehrlich unsere Traurigkeit äußern dürfen und vor ihm bewegen dürfen. Und wo wir dann am Ende trotz unserer Traurigkeit dahin kommen, unser Vertrauen ihm gegenüber ganz neu auszusprechen. Und am Ende passiert Folgendes, unser Blick wird von uns weggerichtet und hingerichtet auf ihn. Bitterkeit ist ganz anders. Bitterkeit ist grundsätzlich so, dass jemand in seiner Klage Gott gegenüber verharrt, dass jemand da drin bleibt. Anstatt den Blick auf Gott zu richten, bleibt jemand fokussiert auf sich selbst und auf den Schmerz und auf das Problem. Und versteht mich nicht falsch in der Hinsicht, dass ich damit sagen will, dass wir die Probleme einfach übertünchen sollten, die wir haben, oder dass wir unseren Schmerz ignorieren sollten oder sowas. Gar nicht. Das ist nicht gemeint. Aber das Problem liegt darin, dass wenn wir krampfhaft an unseren Problemen festhalten, bis sich zum Beispiel meine Umstände ändern müssen oder bis Gott die Situation angenehmer gemacht hat oder bis ich mich besser fühle oder sowas, und das die Bedingung ist dafür, dass ich Gott mein Vertrauen ausspreche, dann kann es manchmal sein, dass ich in der Verbitterung ende. Und das zieht sich durch mein Leben. Wenn also meine Klage gegenüber Gott bleibt und ich darin verharre, anstatt neues Vertrauen zu ihm zu finden, dann entsteht Bitterkeit und als Folge davon nicht selten Frust, und nicht selten auch Depressionen. Und ich glaube, in der Hinsicht ist jeder von uns in irgendeiner Weise in seinem Leben herausgefordert. Wir werden alle in unserem Leben mit Rückschlägen konfrontiert oder vielleicht auch mit Situationen, die uns zunächst mal überfordern, die uns über den Kopf wachsen. Und nun sitzen wir hier mit einer großen Gruppe von Menschen heute Morgen und da mag es welche geben, die zurückschauen können auf ihr Leben und sagen können, da waren schwierige Situationen, da waren Rückschläge in meinem Leben, die habe ich überwunden. Und auf der anderen Seite sind vielleicht Leute, die jetzt gerade in Rückschlägen leben, die gerade erlebt haben, dass irgendwas zusammengebrochen ist, dass ein Verlust da war oder sonst was. Früher oder später werden wir alle mit Rückschlägen in unserem Leben konfrontiert. Seien es gesundheitliche Probleme, seien es finanzielle Nöte, sei es vielleicht die Angst vor Vereinsamung, die Enttäuschung von anderen Menschen, gebrochene Beziehungen, die auf uns zukommen können, schwierige Entwicklungen der eigenen Kinder, die man nicht mehr in der Hand hat, vielleicht der Wunsch nach einem Partner oder nach Kindern selbst zu haben oder auch der Verlust eines Menschen. Ich glaube, die Rückschläge in unserem Leben, da gibt es eine breite Palette, die können ganz unterschiedlich sein. Und ganz unterschiedlich kann auch sein, wie man diese Rückschläge erlebt, wie man sie empfindet. Aber sie machen nicht Halt vor uns im Leben. Sie sind vielmehr Teil unseres Lebens und sie verlangen uns eine Reaktion ab. Es sind Situationen, in denen unser Glaube nicht selten auch anfängt, ein bisschen wackelig zu werden und wo wir vielleicht anfangen, mit Gott zu hadern. Und die Frage ist dann auch für uns immer wieder da, wie gehen wir damit um? Wie reagieren wir darauf, wenn sowas auf uns einströmt? Entweder wir finden uns wieder, wie Naomi, darin, dass wir sagen, ich lande in Verbitterung und halte fest an meiner Klage, ich verharre gegen Gott, ja, bleibt da drin, bis sich irgendwas ändert. Damit meine ich nicht, dass man nicht beten soll weiter dafür, sondern wirklich verbittert wird. Oder wir entscheiden uns, ganz klar, trotz Unverständnis und trotz Überforderung, unser Vertrauen Gott gegenüber ganz neu auszusprechen. Und das wird dazu führen, dass wir Ruhe und Zuversicht finden für unsere Seele, obwohl vielleicht noch gar nicht viel verändert ist in der Situation als solches. Wie wir mit Rückschlägen umgehen, wie wir mit herausfordernden Situationen im Leben umgehen, wird Auswirkungen haben, wird darüber entscheiden, wie wir weiter leben, wie wir reden und wie wir handeln. Und das sehen wir sehr gut im Leben von Naomi. Im Wesentlichen sind es bei ihr drei Auswirkungen, die wir sehen von dieser Verbitterung. Und da will ich unseren Blick mal kurz drauf richten. Die erste Auswirkung ist, die Verbitterung wird zu ihrer Identität. In den Versen 19 bis 22, also am Ende von unserem Text, lesen wir davon, wie Naomi und Ruth wieder nach Bethlehem kommen und wie die ganze Stadt das mitkriegt, dass Naomi wieder da ist. Ja, und vor allem, so heißt es im Text zumindest, für die Frauen scheint das eine besonders interessante Angelegenheit gewesen zu sein. Und man kann sich vielleicht vorstellen, wie das ganze Getuschel dann irgendwie da losging. Und dann, sie sagen, ist das Naomi? Es scheint fast so, wenn man diese Frage so hört, dass Naomi sich irgendwie verändert haben muss. Ja, dass ihr ganzes Auftreten, vielleicht sogar ihr Äußerliches, kaum wiederzuerkennen war. Also ganz nach dem Motto, das ist nicht die Naomi, die wir von früher kannten. Und auch wenn es um das Selbstverständnis von Naomi geht, dann wird deutlich, dass sich da was ganz Wesentliches verändert hat. Schauen wir in Vers 20 nochmal hinein, wo sie selbst sagt, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara. Während der Name Naomi sowas bedeutet wie meine Freude oder meine Liebliche, heißt Mara Bitterkeit. Das heißt, es hat sich was verändert in ihrem ganzen Selbstverständnis von Naomi. Ja, sie ist auf einmal fast wie jemand, der das zu ihrer Identität gemacht hat, die das übernommen hat für sich, dass sie jetzt die Bittere ist. Und sie in dieser Opferrolle jetzt steckt. Zumindest könnte man den Eindruck gewinnen, wenn man weiterliest dann in Vers 20 und 21. Denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi, da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses getan hat? Es ist interessant, an dieser Stelle zu sehen, dass Naomi Gott gleich zweimal als den Allmächtigen bezeichnet. Und auch wenn wir vorher im Text das sehen, dass sie zu ihren Schwiegertöchtern gesagt hat, der Herr erweise euch Güte, in Vers 8, da wird deutlich, Naomi ist keine Frau, die Gott nicht kannte. Ist auch keine Frau, die nicht an Gott glaubte. Sondern es ist eine Frau, die zwar wusste um Gott, aber die nicht glaubte, dass Gottes Güte auch für sie gilt und dass er es gut mit ihr meint. Stattdessen kreidet sie ihm diese ganze Situation an und sie wirft ihm sogar vor, dass er Böses getan hat. Das heißt, sie verharrt in ihrer Klage und in ihrer Bitterkeit stellt sie Gott selbst an den Pranger und aus der einst lieblichen Noomi wird die Bittere, die am liebsten nur noch Mara genannt werden will. Ich glaube, diese Gefahr besteht bei Bitterkeit, dass so eine Wurzel der Bitterkeit dazu führen kann, dass sich das in unserem Leben breit macht, dass es fast wie eine Art Identität wird, dass wir nur noch in dieser Opferrolle uns befinden. Und die Folge davon wäre dann, dass wir andere anklagen. Zunächst mal Gott, ja, und darin bleiben und nicht selten wahrscheinlich auch andere Menschen, die uns vielleicht Böses angetan haben, die eine gewisse Schuld uns gegenüber haben. Das ist also eine erste Auswirkung. Eine zweite Auswirkung ist, Noomi wirft ein schlechtes Licht auf Gott. Das tut sie sowohl am Ende von dieser Geschichte, als sie wieder in Bethlehem ankommt, wo sie den Leuten dort gegenüber begegnet und sagt, der Herr war es, der mir bitteres Leid zugefügt hat und der Herr hat mir Böses getan. Sie wirft ein schlechtes Licht auf Gott. Aber das tut sie auch gegenüber ihren beiden Schwiegertöchtern bereits auf dem Weg von Moab nach Juda. Wenn wir in Vers 13 lesen, dass sie zu ihnen sagt, die Hand des Herrn ist gegen mich ausgegangen. Wenn wir uns hineinversetzen in diese Situation, dann sind da zwei moabitische Frauen, die, wenn überhaupt, eine gewisse Ahnung, eine wenig Ahnung von dem Gott Israels hatten. Aber dann ist da ihre Schwiegermutter, die zwischen den Zeilen eigentlich deutlich macht, Gott meint es nicht gut mit mir, geschweige denn Gott ist vielleicht auch gar nicht gut. Ihre Verbitterung führt zu einem falschen Gottesbild. Und das ist das, was sie auch vermittelt, was sie nach außen trägt. Anstatt Gott als den Gütigen und Gnädigen darzustellen, ist es am Ende so, dass sie Gott eher unattraktiv erscheinen lässt und ihn nicht gerade erstrebenswert macht. Und auch das passiert, glaube ich, wenn wir Menschen Verbitterung in unserem Leben haben, die sich dort breit macht. Es wird unser Reden über Gott maßgeblich beeinflussen. Vielleicht ist es so, dass wir das Licht Gottes ins Leben von Menschen bringen wollen, aber das wird nicht gelingen, wenn wir selbst nicht glauben, dass Gott wirklich das strahlende und große Licht ist. Und natürlich stellt sich diese Frage ganz grundsätzlich auch für unser Leben, welches Licht werfe ich denn mit meinem Leben auf Gott? Auch ganz abgesehen von Verbitterung. Aber wir sehen, glaube ich, an dieser Stelle sehr deutlich, dass das, was wir über Gott denken und das, was wir über Gott glauben, maßgeblich damit zu tun hat, wie wir mit anderen über Gott reden werden. Und dann ist da noch eine dritte Auswirkung der Bitterkeit. Und diese dritte Auswirkung ist, Noomi gibt schlechten Rat. Noomi empfiehlt ihren beiden Schwiegertöchtern, ja mehrfach zu ihrem Volk zurückzukehren. Und jetzt ist es so, dass man im ersten Moment denken könnte, ja, das ist ja sehr nett, das ist ja sehr umsichtig. Aber ich glaube, bei näherem Hinschauen hat die ganze Geschichte einen schlechten Beigeschmack. Weil für Noomi ist klar, dass wenn ihre beiden Schwiegertöchter wieder zurückkehren nach Moab, dass sie auch zurückkehren, nicht nur zu ihrem Volk, sondern auch zu ihren Göttern. Das heißt, letztendlich rät sie ihnen, oder aber zumindest empfindet sie es nicht als besonders schlimm, wenn sie den Gott Israels einfach wieder verlassen würden. Und das ist streng genommen ein äußerst schlechtes Zeugnis für eine Frau, die sich gläubig nennt. Und es zeugt eigentlich davon, wie bedeutsam oder unbedeutsam Gott im Leben der Noomi eigentlich ist. Es wäre vielleicht so ähnlich, könnte man es vergleichen, wie wenn ich zu jemand aus meiner Familie sagen würde, du, weißt du was, du kannst irgendeinen Gott annehmen, du kannst an den Gott glauben, an den du willst. Hauptsache, dir geht es gut. Das ist das Wichtigste. Das ist das höchste Ziel. Ja, so ungefähr muss man sich das vorstellen, diese Situation als Vergleich. Dieser Rat von Noomi an die beiden zeigt auch was über ihre Prioritätensetzung. Nämlich die Priorität, deine Zukunft mit deinen Kindern und deinem Mann ist wichtiger als der Glaube an Gott. Als der Glaube an den einzig wahren Gott. Ja, und ich glaube, wir sehen im Leben von Noomi, welche Gefahr besteht, wenn sich Verbitterung in unserem Leben breit macht. Wenn wir auf Rückschläge mit Verbitterung reagieren in unserem Leben und was das für Kreise ziehen kann. Ein Kontrast in dieser ganzen Geschichte bildet auf der anderen Seite Ruth. Und die wollen wir uns jetzt in dem zweiten Punkt genauer anschauen. Und den habe ich genannt, die Hinwendung und das Vertrauen auf Gott. Und wir sehen das an der Person von Ruth. Ruth bildet gleich in zweierlei Hinsicht eigentlich einen Kontrast in dieser Geschichte. Zum einen gegenüber ihrer Schwiegermutter, zum anderen gegenüber ihrer Schwägerin. Ja. Während ihre Schwägerin Orpa, heißt sie, zunächst mal eigentlich dem Volk Israel gegenüber aufgeschlossen war und mit Ruth ja in Vers 10 gesagt hat, wir wollen mit dir, Noomi, zurückkehren zu deinem Volk, wendet sich das Blatt dann in Vers 14. Nachdem Naomi den beiden nochmal gesagt hat, geht doch wieder zurück nach Moab lieber, und wie ich es gerade schon erwähnt habe, auf Gott sicherlich kein besonders gutes Licht geworfen hat, entscheidet sich diese Orpa wieder zu ihrem Volk zurückzugehen und dementsprechend auch zu ihrem Gott zurückzukehren. Und jetzt mag es so gewesen sein, dass Orpa an sich eigentlich dem Gott Israels nicht fern war, aber im Endeffekt ist es doch so, dass sie sich auf den letzten Metern, um es so auszudrücken, wieder abwendet. Was genau dazu geführt hat, können wir nicht so genau sagen. Es mag sein, dass diese Zukunftsperspektive eine große Rolle gespielt hat. Ja, sie wusste, in ihrem Heimatland von früher hat sie eine bessere Zukunft. Es mag auch sein, dass dieser schlechte Eindruck von Gott, den sie durch Naomi vermittelt bekommen hat, eine große Rolle gespielt hat. Oder vielleicht auch der Rückschlag als solches, den sie erlebt hat, den sie möglicherweise auch Gott zugeschrieben hat. Ganz anders als diese Orpa ist ihre Schwägerin Ruth, die mit dieser Situation ganz anders umgeht, obwohl sie den gleichen Rückschlag eigentlich erlebt hat. Weil für Ruth ist das der Punkt der Hinwendung zu Gott. Man könnte sagen, in diesem ganzen Gewusel ist es der Punkt ihrer Bekehrung. Und das, obwohl eigentlich alle Vorzeichen dagegen stehen würden. Führen wir uns das nochmal vor Augen. Sie ist umgeben gewesen von schlechten Glaubensvorbildern. Da ist ihre Schwiegermutter, da ist Naomi, da ist ihr Ehemann gewesen, der auch kein leuchtendes Beispiel war. Und da war ihr Schwiegervater Elimelech. Schlechte Glaubensvorbilder. Das eigentlich was dagegen steht, dass sie sich hinwendet zu dem Gott Israels. Da ist ein zweites, dass sie Moabiterin ist. Und auch das spricht eigentlich gegen sie. Ich habe es letzte Woche schon kurz angedeutet. 5. Mose 23, Vers 4 ist die Rede davon, dass für Moabiter eigentlich kein Platz war in der Versammlung des Gottes Israel. Und dann ist da noch ein drittes, ihre Lebensumstände und dieser Rückschlag mit dem Verlust ihres Mannes, der Gott für sie im ersten Moment eigentlich erstmal eher unglaubwürdiger machen sollte oder machen müsste. Und zu guter Letzt ist da ihre verbitterte und von Gott frustrierte Schwiegermutter, die immer und immer wieder versucht, sie dazu zu bringen, dass Ruth auch die Biege macht und zurückkehrt nach Moab. Und das tut Naomi auch ein drittes Mal gegenüber Ruth nochmal. Und zwar sagt sie in Vers 15, siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Wenn man das so liest, das ist das dritte Mal, bekommt man langsam den Eindruck, dass es Naomi wirklich sehr, sehr wichtig gewesen zu sein scheint, dass ihre beiden Schwiegertöchter wieder zurück nach Moab gehen. Und es ist gut denkbar, dass hinter diesen Bemühungen, dass sie wieder zurück nach Moab gehen, noch was anderes steckt als das, was wir bisher gesehen haben. Und zwar Folgendes. Wenn Naomi mit ihrer Schwiegertochter zurück nach Bethlehem kommt und die ganze Stadt davon Wind kriegt, dass Ruth eine Moabiterin ist, dann ist das nicht gerade der schönste Moment im Leben von Naomi. Zum einen waren die Moabiter ein verfeindetes Volk gegenüber Israel. Das heißt, wenn sie jetzt eine Moabiterin mitbringt, ist das schon mal kein besonders gutes Vorzeichen. Zum anderen ist Ruth eigentlich eine Offenbarung des Ungehorsams von ihrem eigenen Sohn. Und das wirft auf sie als Mutter kein besonders gutes Licht. Wie dem auch sei, warum auch immer Naomi so stark darauf fokussiert war, sie wagt diesen dritten Versuch, nochmal Ruth nach Moab zurückzuschicken, aber bei Ruth ist keine Chance. Ja, die lässt sich da nicht drauf ein. Ganz im Gegenteil reagiert sie in Vers 16 mit sehr eindrücklichen Worten, finde ich. Ich lese sie nochmal. Aber Ruth sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass Ruth fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. Also obwohl Naomi aus meiner Sicht zumindest nicht gerade Werbung dafür gemacht hat, dass man denkt, ich will unbedingt den Rest meines Lebens mit der verbringen, ist es trotzdem so, dass Ruth hier einen Treuebeweis an den Tag legt, der schöner kaum sein könnte. Ruth bringt zum Ausdruck in diesen Worten, dass sie bis zum Lebensende an der Seite von Naomi bleiben wird. Und dass sie sich um sie kümmern wird, für sie da sein wird. Ja, sie geht sogar so weit, dass sie sagt, das Einzige, was uns trennen kann eines Tages, ist der Tod. Und selbst dann will ich bei dir, neben dir begraben werden. So weit bin ich bereit, mit dir zu gehen. Und damit macht Ruth ihrem Namen alle Ehre. weil ihr Name bedeutet Freundschaft. Und man kann wahrscheinlich sich kaum einen besseren Freund oder kaum eine bessere Freundin oder Begleiterin vorstellen als so jemand wie Ruth, die lebenslängliche Treue verspricht und die in dieser Zeit der Not bei dir bleibt und nicht abhaut. Ruth ist also wirklich ein tolles Vorbild, auch für uns, wenn es um Freundschaft geht, wenn es um Selbstlosigkeit geht, um Aufopferungsbereitschaft, weil schließlich ist sie bereit, aus Liebe zu ihrer Schwiegermutter alles hinter sich zu lassen und in eine ungewisse Zukunft zu gehen. Aber hinter all dem steckt noch ein viel größerer Antrieb. Und hinter all dem steckt auch noch eine viel größere Entscheidung als nur die für ihre Schwiegermutter. Ja, sie entschied sich dafür, dem Volk Gottes und damit Gott selbst sich anzuschließen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das haben wir gelesen in Vers 16, so waren ihre Worte. Und trotz aller widrigen Umstände, die ich eben genannt habe, ja, wo eigentlich vieles dagegen sprechen würde, ist es trotzdem so, dass sie sich hinwendet zu Gott, dass sie ihm vertraut und dass sie sich entscheidet, ihm den Rest ihres Lebens zu folgen. Das war mit Sicherheit kein leichter Schritt, sondern es bedeutete für sie ja tatsächlich, dass sie ihren Vater und ihre Mutter und das Land ihrer Verwandtschaft und das all das verlässt und zu einem Volk geht, das sie bis dahin ja noch gar nicht kannte. Das greift Boas dann in Kapitel 2, Vers 11 später nochmal auf, sehen wir nächste Woche. Aber bei Ruth ist bezeichnend, sie tauschte diese Zugehörigkeit zu Gott und seinem Volk ein gegen ihre Sicherheit, gegen ihre Familie, gegen ihr gewohntes Umfeld, gegen eine sicherere und bessere Zukunft. Und damit wird sie, glaube ich, für uns zu einem Vorbild auch der Nachfolge. Weil wenn man sich das mal so vor Augen führt, mich hat das zumindest daran erinnert, was sie das alles gekostet hat, erinnert das fast an Worte Jesu, die er im Neuen Testament immer wieder sagt, wenn er in die Nachfolge ruft und davon spricht, dass wir Vater und Mutter und sogar unser eigenes Leben hinten anstellen wollen, wenn wir seine Jünger sein wollen. Ich denke an Lukas 14 zum Beispiel, Verse 26 und 27 oder auch Lukas 14, Vers 33, wo das so auf den Punkt kommt, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Und menschlich gesehen ist dieser Schritt in die Nachfolge und dieser Schritt der Selbstverleugnung eigentlich erstmal was paradox ist, was nicht unbedingt nachvollziehbar ist. Aber sowohl im Leben von Ruth als auch im Leben von uns ist es Gott selbst, der am Werk ist und der am Werk war in unserem Leben. Und so war er es, der in seiner Gnade uns gezogen hat und der uns die Augen dafür geöffnet hat, dass wir gesehen haben und verstanden haben, das Leben mit ihm ist viel mehr wert als alles, was diese Welt uns zu bieten hat. Das Leben mit ihm stellt diese gesamte Welt in den Schatten. Und so steht am Ende über dem Leben von Ruth, aber auch über deinem und meinem Leben, wenn wir uns Christen nennen, die Aussage aus Epheser 2, die Verse 8 und 9, wo am Ende Gott alle Ehre bekommt und wo es heißt, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit kein Fleisch sich rühme. Und wenn jemand heute Morgen hier sitzt und sagt, also diese Rettung durch Glauben, von der da in diesem Vers die Rede ist, das trifft auf mich nicht zu oder ich habe auch keine Ahnung so richtig, was das bedeuten soll, dann will ich einladen, darüber weiter nachzudenken. Weil während Ruth viele, viele tausend Jahre vor unserer Zeit gelebt hat und auch tausend Jahre vor Christus gelebt hat, über tausend Jahre vor Christus gelebt hat, kam eines Tages aus ihrer Abstammungslinie Jesus Christus, der uns die Zugehörigkeit zu Gott und seinem Volk ermöglicht hat. Jesus, der am Kreuz für deine und für meine Schuld gestorben ist, dort bezahlt hat und so die Möglichkeit schafft, dass unsere Sünde uns nicht mehr trennt von Gott, sondern dass wir zu einem heiligen Gott wieder dazugehören dürfen und eine Beziehung leben dürfen, jetzt und in aller Ewigkeit. Und das gilt für jeden, der an ihn glaubt und der sagt, ich nehme diese Rettung ganz persönlich in Anspruch für mich und ich entscheide mich, ja, ich will mit diesem Gott gehen, ich will ihm folgen. Wenn du es noch nicht getan hast, lade ich ein, das zu tun, auch gerne nachher in Austausch zu kommen nochmal darüber. Für uns andere, die wir ganz klar sagen können, ich habe Jesus als Herrn und Retter in meinem Leben angenommen, ist Jesus Christus zugleich der größte Beweis dafür, dass Gott es gut mit uns meint. Es ist wie ein fester Anker der Güte Gottes, an den wir uns immer wieder klammern dürfen. Ja. Und gerade da, wo Rückschläge kommen in unserem Leben, gerade da, wo uns das Leben vielleicht überfordert, wo wir dazu neigen, dass Bitterkeit sich breit machen könnte in unserem Leben oder dass wir zweifeln an Gottes Güte, genau an diesem Punkt ist der Blick auf die Gnade Gottes in Jesus Christus der Ort, wo wir ganz neu Vertrauen zu Gott bekommen. Ganz neu unser Vertrauen gestärkt wird. Und in dem Sinne haben wir eigentlich gegenüber Ruth einen Vorteil, würde ich sagen. Weil wir schauen zurück auf diesen größten Beweis der Güte, der Liebe Gottes in Jesus Christus. Während Ruth eigentlich sich einem Gott anvertraute, den sie bisher kaum kannte. Und trotzdem ging sie mutig diesen Glaubensschritt und gab ihm ihr Leben. Und sie tat das nicht mit großem Zögern und Zweifeln oder sowas. Nein, der Text macht deutlich, sie war fest entschlossen darin. Sie war klar entschieden, sich diesem Gott anzuvertrauen, komme, was wolle. Sie wusste es ja nicht. Und so dient sie uns auch als ein Vorbild, wenn es darum geht, dass man herbe Rückschläge erlebt, wie sie zum Beispiel, den Verlust ihres Mannes, dass man in eine ungewisse Zukunft geht und dass man vielleicht menschlich gesehen sogar Gott gegenüber eine Skepsis haben könnte, aber sie dient uns als Vorbild darin, dass sie ihr ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Und ihr Vertrauen wurde belohnt. Und das sehen wir in den nächsten Wochen und in diesem Buch Ruth Stück für Stück, wie Gott ihr Vertrauen segnet und belohnt und wie er sich kümmert um Ruth und um ihre verbitterte Schwiegermutter sogar. Selbst am Ende von unserer Geschichte heute blitzt nochmal ein kurzer Hoffnungsschimmer auf, der sich dann weiter entfalten wird, wenn die Rede davon ist, dass die beiden in der Zeit der Ernte, der Gerstenernte in Bethlehem angekommen sind. Und dort wird deutlich schon eigentlich, dass Gott Ruth und Naomi in seiner Souveränität bereits in ein Versorgungsprogramm gestellt hat, wovon die beiden zu dem Zeitpunkt noch gar keine Ahnung hatten. Aber zu diesem Zeitpunkt der Geschichte sehen wir mit Ruth zunächst erstmal nur eine konvertierte Moabiterin, die uneingeschränkt ihr Vertrauen auf Gott setzt und sich fürsorglich um ihre Schwiegermutter kümmert. Und mit diesem Glaubensvorbild fordert Ruth uns heraus, denke ich, an welchem Punkt auch immer wir im Leben gerade stehen, ob wir Rückschläge erlebt haben, ob es ein Verlust ist, ob da eine große Ungewissheit ist oder sonst irgendeine herausfordernde Situation im Leben, diese Hinwendung von Ruth zu Gott und dieses ungeteilte Vertrauen auf Gott ermutigt uns. Und es ermutigt uns hoffentlich dahin, dass wir unseren Blick ganz neu auf Gott richten, dass wir ihm entschieden unser Vertrauen aussprechen, uns entscheiden, ihm zu folgen, obwohl wir vielleicht nicht wissen, wie es weitergeht. Das ist mit Sicherheit nichts, was Ruth leicht fiel. Es ist auch nichts, was den Menschen in der Geschichte, im Laufe der Geschichte leicht fiel, dieses Vertrauen auf Gott auszusprechen. Und es ist auch nichts, was uns leicht fallen wird. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn wir trotz Rückschlägen unser Vertrauen auf Gott setzen und unser Vertrauen ihm gegenüber bringen und aussprechen, dann wird Gott das segnen. Und ich will schließen mit einer kurzen Geschichte einer Frau, die menschlich gesehen eigentlich allen Grund hatte, verbittert zu sein gegenüber Gott und gegenüber Menschen. Es ist die Geschichte einer Frau, die in ärmlichen Verhältnissen geboren wurde. Im Alter von 6 Wochen erlitt sie infolge einer Erkältung eine Augenentzündung. Und auf den Rat eines angeblichen Arztes behandelten ihre Eltern diese Entzündung mit heißen Umschlägen, was dann am Ende zu ihrer Erblindung führte. Ihr Vater starb, als sie nicht mal 1 Jahr alt war. Und so war sie mit ihrer Mutter alleine. Schon früh kam sie mit dem christlichen Glauben in Verbindung durch ihre Mutter. Aber erst mit 31 Jahren nahm sie Jesus Christus für sich als ihren Herrn und Retter an. Sie heiratete daraufhin einen Mann, der ebenfalls erblindet war, und Gott schenkte ihnen ein Kind. Und dieses Kind lebte nicht lang. Und trotz vieler Rückschläge, die sie erlebt hat in ihrem Leben, schrieb diese Frau namens Fanny Crosby über 8000 Lieder und Gedichte und bringt so gut zum Ausdruck, was es bedeutet, sein ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen. Eines ihrer bekanntesten Lieder, da macht sie so gut deutlich, was es bedeutet, wenn ein Mensch sein Vertrauen ganz auf Gott setzt, selbst wenn die Umstände miserabel sind und wie ein Mensch selbst zur Ruhe kommt in all dem. Dort heißt es, wahrscheinlich ihr bekanntestes Lied, seligstes Wissen, Jesus ist mein, köstlichen Frieden bringt er mir ein, Leben von oben, ewiges Heil, völlige Sühnung ward mir zuteil. Lasst mich's erzählen, Jesus zu Ehr, wo ist ein Heiland größer als er? Wer kann so segnen, wer so erfreuen? Keiner als Jesus. Preis ihm allein. Und wir wollen gemeinsam dieses Lied singen, ganz bewusst auch nochmal als Ausdruck davon, dass wir uns zu Gott hinwenden und unser Vertrauen ihm gegenüber aussprechen.